Halleluja! Er ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Können Sie die Freude nachempfinden, die uns aus dem Munde der ersten Jünger entgegenschallt? In einer Zeit von fast 2000 Jahren ist dieser Ruf nicht verklungen. Generationen von Christen haben ihn nachgesprochen, nachgesungen, nachgejubelt. Generationen von Christen haben erfahren, dass es stimmt. Jesus Christus lebt. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Überwinder des Todes und der Begründer neuen Lebens. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und trotzdem bleiben Zweifel. Kann es sein, dass ein Toter wieder zum Leben erweckt wird? Diese Zweifel sind berechtigt und erlaubt. Schon die ersten Jünger haben diese Zweifel gehabt. Es heißt in Matthäus 28, und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Auch sie dürfen ihre Zweifel frei äußern, denn Gott verbietet ihnen nicht das Denken. Verstand abschalten? Nein, danke. Aber so viel sei jetzt schon gesagt. Man kann durch das Denken die Auferstehung Jesu Christi weder beweisen noch widerlegen. Innere Gewissheit kann man nicht durch das Denken bekommen, sondern nur, indem man sich auf Jesus einlässt. Das heißt, indem man Jesus völlig vertraut. Soll man also doch den Verstand abschalten? Nein, Glaube ist kein Blindflug, sondern er ist fest begründet in dem, was uns die Bibel von Gott und Jesus berichtet. Er schwebt nicht im luftleeren Raum, wie manche meinen. Der Evangelist Johannes schreibt ausdrücklich, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor den Jüngern, die nicht geschrieben worden sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, das heißt, damit ihr völlig darauf vertraut, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Die Bibel liefert keine Beweise, aber Hinweise dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Hinweise allerdings, die durch eine große Schar von Zeugen äußerst gut verbürgt sind. Wie bei einem Indizienprozess wollen wir die Hinweise prüfen und auf kritische Anfragen an die Auferstehung eingehen. Zuvor muss aber eines klar gesagt werden. Die Auferstehung Jesu ist kein isoliertes Ereignis. Sie ist im Zusammenhang der Geschichte Gottes mit dem Menschen zu sehen, und zwar der ganzen Geschichte, wie sie uns vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung an Johannes in der Bibel bezeugt ist. Gott begleitet den Menschen in seiner Geschichte. Gott lenkt die Geschichte und lässt dem Menschen trotzdem einen Freiraum, in dem er sich für oder gegen Gott entscheiden kann. Seit Anbeginn hat sich der Mensch gegen Gott entschieden, weil er selber wie Gott sein will. Der Mensch will sein eigener Herr sein. Diese Feindschaft des Menschen gegen Gott nennt die Bibel Sünde. Sünde hängt im Deutschen sprachlich mit sich absondern, sich trennen zusammen. Eine tiefe Kluft zwischen Gott und dem Menschen ist entstanden. Von Gott getrennt sündigt der Mensch immer weiter und entfernt sich dadurch nur noch mehr von Gott. Von Gott getrennt ist der Mensch das elendeste und erbarmungswürdigste Wesen unter dem Himmel. Von Gott getrennt ist der Mensch ein lebender Toter und auf ewig verloren. Der Philosoph Søren Kierkegaard kennzeichnet das Dasein des Menschen, der Gott nicht kennt oder nicht kennen will, als Krankheit zum Tode. Wie kann diese Krankheit, dieses Verfallensein an Sünde, Tod und Verderben, an Vergänglichkeit und Nichts überwunden werden? Vom Menschen her? Das geht nicht. Der Mensch bringt oft nicht einmal dauerhafte Gemeinschaft mit seinem Mitmenschen zustande. Also von Gott her. Und tatsächlich hat Gott die Kluft zwischen sich und uns überbrückt. Er hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, Er ist auf uns zugekommen. Er ist zu uns gekommen. Aber unsere Schuld ist so groß, dass ein bloßer Handschlag für eine Versöhnung nicht ausreicht. Unser Tod wäre die gerechte Strafe. Gott in seiner Liebe jedoch will nicht unseren Tod. Er geht einen einzigartigen, erschütternden und zugleich wunderbaren Weg. Er lässt seinen Sohn an unserer Stelle sterben. Am Kreuz auf Golgatha, dort, wo wir hängen müssten, hängt Jesus für uns. Sein Tod ist unser Tod. Am Kreuz geschieht die Versöhnung Gottes mit der von ihm abgefallenen Menschheit. Jeder Mensch hat nun die Möglichkeit, diese Versöhnung für sich in Anspruch zu nehmen. Man kann Gott weiterhin ablehnen und bleibt dadurch in der Gottesferne. Man bleibt ein lebender Toter. Oder aber man kann das Geschenk Gottes annehmen und wird dadurch ein aus dem Tode erweckter Lebendiger. Das ist das Geheimnis des Glaubens. 1. Petrus 3, Vers 18 heißt es: Denkt an Christus, der einmal, und das gilt für immer, für die Schuld der Menschen gestorben ist. Er, der Schuldlose, starb für die Schuldigen. Das tat er, um euch den Weg zu Gott freizumachen. Das ist die Bedeutung des Kreuzes. Was aber geschieht durch die Auferstehung? Durch die Auferstehung wird das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, in Kraft gesetzt. Gott bestätigt Jesus als den, der Sünde, Tod und Teufel am Kreuz besiegt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt und für immer dem Tod entreißt. Buddha ist gestorben. Mohammed ist gestorben. Auch Mose ist gestorben. Und sogar Lazarus und alle anderen, die Jesus von den Toten auferweckt hat, sind später wieder gestorben. Jesus Christus aber lebt in Ewigkeit. Seine Auferstehung ist einzigartig und für alle weitere Geschichte heilsbegründend. In 1. Korinther 15 heißt es: Ist Christus nicht auferstanden, dann ist euer Glaube ein Nichts, dann steckt ihr noch in euren Sünden. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Allein weil Jesus Christus lebt, haben wir berechtigten Grund zu der Hoffnung, ewig zu leben und einmal ganz bei Gott zu sein. So gilt, und ich fasse zusammen: Auferstehung ohne Kreuz ist inhaltslos. Kreuz ohne Auferstehung ist kraftlos. Hoffnung ohne Auferstehung ist sinnlos. Nun wollen wir uns kritischen Fragen und Einwänden gegen die Auferstehung zuwenden. Der erste Einwand lautet: Ich glaube nur, was ich sehe. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der von den Toten auferstanden ist. Überhaupt, ich habe noch nie Gott gesehen. Und was ich nicht gesehen habe, das gibt es auch nicht. Kennen Sie diese Sätze? Es sind die typischen Sätze des sogenannten aufgeklärten modernen Menschen, der nur das für wahr hält, was er sehen, messen, wägen kann. Sind es auch Ihre Sätze? Lassen Sie mich eine Geschichte erzählen, die Geschichte vom mündigen Huhn. Es war einmal ein junges Huhn, das lebte in einem Hühnerhof. Der Hühnerhof war umgeben von einem Garten und der Garten war umgeben von einem Zaun. Das Huhn war sehr klein und konnte noch nicht auf die Stange klettern. So sah es nur bis zum Zaun, weiter reichte sein Blick nicht. Das Huhn war überzeugt, die Welt reicht bis zum Gartenzaun. Eines Tages feierte das kleine Huhn Geburtstag. Es war ein wichtiger Tag, denn nun wurde es volljährig. Und die Hühnermama trippelte auf es zu und sagte zu ihm: Mein Kind, jetzt wirst du ein mündiges Huhn. Und jetzt sollst du, mein Kind, ein Geheimnis erfahren. Die Welt reicht nicht nur bis zum Gartenzaun. Klettere mit mir auf die Stange und sieh, die Welt reicht bis dort drüben zum Waldrand. Soweit diese Geschichte vom mündigen Huhn. Beschränkter Horizont, werden Sie sagen. Aber denken viele Menschen nicht genauso wie diese Hühner? Die Welt reicht für sie bis zum Gartenzaun oder bis zur nächsten Bergkette oder vielleicht sogar bis zum Sternenhimmel. Aber darüber hinaus? Gott sehe ich nicht, gibt es nicht. Vielleicht denken auch Sie so. Dann frage ich Sie Folgendes. Glauben Sie, dass Menschen auf dem Mond gelandet sind? Sie waren nicht dabei und haben es nicht selbst gesehen. Und doch nehme ich an, Sie glauben es trotzdem. Es ist ja in Zeitung und Fernsehen berichtet worden. Aber könnte das nicht alles ein groß aufgemachter Schwindel sein? Könnten die Mondlandeaufnahmen, die Sie vielleicht als Beweis anführen, nicht in Trickfilmstudios gemacht worden sein, wie die ganzen Science-Fiction-Spielfilme? Warum glauben Sie es trotzdem? Antwort: Weil Sie Vertrauen haben. Weil es viele Menschen gibt, die die Mondlandung bezeugen. Weil Sie diesen vielen Zeugen und Berichterstattern glauben. Lassen Sie mich jetzt einen etwas gewagten Sprung machen. Wenn Sie den Zeugen der Mondlandung glauben, warum glauben Sie dann nicht den Zeugen der Auferstehung Jesu Christi? Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten gehört zu den bestbezeugten Ereignissen der Weltgeschichte. Hören Sie, was der Apostel Paulus berichtet. Ich zitiere wiederum aus dem bekannten Kapitel 1. Korinther 15. Dort heißt es: Ich erinnere euch, liebe Brüder, an die frohe Botschaft, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß der Schrift und dass er begraben ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag gemäß der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, mehr als 500 Brüder auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, etliche aber sind entschlafen, so schreibt Paulus zu seiner Zeit. Und weiter: Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, am letzten nach allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Zitat Ende. Nun, sicher ist damit die Auferstehung Jesu nicht bewiesen, aber es ist eine enorme Vertrauensbasis da, auf die Sie bauen können. Beachten Sie, dass Paulus schreibt, von denen die meisten heute noch leben. Man konnte also, als die Berichte über die Auferstehung niedergeschrieben waren, noch hingehen und die Augenzeugen befragen. Etliche hundert Männer, dazu eine hier nicht genannte Zahl von Frauen, die den Auferstandenen gesehen haben. Das ist eine enorme Vertrauensbasis. Aber es kommt ein noch viel bedeutenderer Zeuge hinzu. Alle Bezeugungen von Menschen würden nicht ausreichen, wenn nicht Gott selbst Jesus als seinen Sohn bestätigte. Berichte und Meldungen von Menschen könnten nämlich trotz allem falsch sein. Es bleibt stets ein Unsicherheitsfaktor. Dadurch aber, dass Gott selber Jesus von den Toten auferweckt und sich zu ihm bekennt, erhält das Zeugnis der Heiligen Schrift unvergleichlich größere Autorität als alle Zeitungs- und Fernsehmeldungen, die von Menschen gemacht werden. Im 1. Johannesbrief lesen wir: Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist Gottes Zeugnis größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis in ihm. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 9 bis 12. Dabei ist für uns heute eines eindeutig zu klären. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Selig, die nicht sehen und doch glauben, sagt Jesus Christus selber. Und zwar als auferstandener Herr seinen Jüngern schon damals, als er noch sichtbar bei ihnen war. Der Glaube ist nun eben einmal etwas völlig anderes als das Sehen. So heißt es in Hebräer 11, Vers 1, Glaube ist eine gewisse Zuversicht dessen, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Sehen dagegen behaltet immer auch Folgendes. Man will etwas verfügbar haben, in Händen haben, als Objekt haben. So will zum Beispiel Maria Magdalena den auferstandenen Jesus berühren und festhalten, nachdem sie ihn gesehen und erkannt hat. Das aber können und sollen wir nicht. Wir können und sollen Gott oder Jesus nicht haben wollen. Gott will vielmehr uns bei sich haben. Wir sind aufgerufen, uns mit unserer ganzen Existenz, mit unserem ganzen Sein auf ihn einzulassen. Wir sollen uns ihm hingeben, weil auch er sich für uns hingegeben hat. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass er sich in unsere Hände gibt. Gott ist transzendent, das heißt, er übersteigt unseren Denk- und Erkenntnishorizont. Wir können ihn mit unserem Verstand und unseren Sinnen nicht begreifen. Aber in Jesus Christus tritt er in die Immanenz ein, also in die sicht- und erfahrbare Wirklichkeit, ohne in ihr aufzugehen. Er offenbart sich, trotzdem wird er nicht verfügbar. Er wird ganz Mensch, trotzdem bleibt er ganz Gott. Das lässt sich gedanklich nicht verstehen und ist trotzdem Wirklichkeit. Letztlich kann man, wenn man von Gott zu reden versucht, nur in Paradoxien reden. Es lohnt sich, darüber einmal nachzudenken. Wie ist es nun mit der Auferstehung? Die Auferstehung an sich lässt sich historisch genauso wenig in die Hände bekommen wie Gott. Wollten wir die Auferstehung an sich nachweisen, so müssten wir Gott zum Gegenstand, zum Objekt unserer Forschungen machen. Das aber ist unmöglich. Gott ist Herr, also Subjekt und nicht Gegenstand, Objekt der Geschichte. Da die Auferstehung jedoch vorausgegangene und nachfolgende Ereignisse in Raum und Zeit mit sich bringt, können wir einen historischen Rand der Auferstehung erfassen. Das heißt also Folgendes. Wir können nicht die Auferstehung selber erkennen. Der Vorgang der Auferstehung Jesu ist auch nirgends in der Bibel beschrieben. Aber wir können die Randereignisse historisch nachweisen, die mit der Auferstehung in Verbindung stehen, nämlich das leere Grab, die Bezeugungen derer, die den Auferstandenen gesehen haben, die Veränderung der Jünger nach den Begegnungen mit dem Auferstandenen. Diese Randereignisse lassen sich ungefähr mit Leuchtbojen vergleichen, die uns zeigen, dass in ihrer Mitte eine Wasserstraße verlaufen muss. So lässt sich über die historisch fassbaren Randereignisse auf eine Mitte zurückschließen, nämlich darauf, dass die Auferstehung Jesu Christi tatsächlich stattgefunden hat. Die Auferstehung selber lässt sich somit weder hinterfragen noch beweisen, die Randereignisse hingegen sehr wohl. Diese sollen in einigen der folgenden Ausführungen auf den Prüfstand gestellt werden. Am Ende dieses Gedankengangs verdient eine Tatsache unbedingt noch Erwähnung. Kein Naturwissenschaftler kann heute mehr bestreiten, dass Wunder möglich sind. Noch im 19. Jahrhundert glaubte man, ein in sich geschlossenes naturwissenschaftliches Weltbild zu besitzen. Man glaubte an genau berechenbare Naturgesetze und voraussagbare Naturabläufe. Die Natur macht keine Sprünge, hieß es. Alles laufe in genau abgesteckten Bahnen. Man spricht ja vom Determinismus. Man glaubte, ohne die sogenannte Arbeitshypothese Gott auszukommen, ja, Gott ausklammern zu müssen, weil man ja alles berechnen konnte, wie man meinte. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurde dieses deterministische Weltbild grundlegend erschüttert. Die Einsteinsche Relativitätstheorie stellte die exakte Vorausberechenbarkeit von Abläufen weitgehend in Frage. Die Entdeckung, dass Masse und Energie äquivalent, also gleichwertig sind, führte zu einer Entfernung vom Materialismus, also von der Lehre, dass nur das Stoffliche und Sichtbare wirklich sei. Die mit Max Planck beginnende Quantenphysik schließlich kam zu folgendem Ergebnis: Die Natur macht Sprünge, und zwar Quantensprünge. Abläufe sind, insbesondere zunächst im atomaren, mikrokosmischen Bereich, nicht eindeutig voraussagbar. So gibt es zum Beispiel nur Wahrscheinlichkeitsaussagen darüber, wann ein Atomkern zerfällt und eine Verwandlung von Materie eintritt. Diese Unsicherheit pflanzt sich auch auf den makrokosmischen, sichtbaren Bereich, zum Beispiel in der Kristallbildung, fort. Lebende Organismen konnte man ohnehin nie in ein streng festgelegtes Weltbild pressen. Tat man es trotzdem und auch nur versuchsweise, dann war das Leben weg. Entscheidend war und ist nun, es gibt kein in sich geschlossenes naturwissenschaftliches Weltbild mehr. Man muss Unvorhergesehenes einplanen können. Das heißt auch, man muss mit Wundern, mit Gott, Auferstehung und Jenseits rechnen können. Das heißt nicht, dass man das alles beweisen könnte, aber man kann auch nicht mehr behaupten, dass man es widerlegen könnte, wie manche Naturwissenschaftler noch im 19. Jahrhundert sagten. Wo heute trotzdem ein Naturwissenschaftler behauptet, ich beweise euch, dass es keinen Gott und keine Auferstehung gibt, dann ist er nicht auf dem neuesten Stand oder aber er hängt einer materialistisch-atheistischen Weltanschauung an, die keine vernünftige Wissenschaftlichkeit für sich beanspruchen kann. Nun kommen wir zum nächsten Einwand, der immer wieder gegen die Auferstehung vorgebracht wird. Er lautet: Die Auferstehung Jesu ist ein Mythos. Im Volksmund wird Mythos sehr schnell gleichgesetzt mit Märchen, Fabel, frei erfundener Geschichte. In Wirklichkeit aber bestehen beträchtliche Unterschiede. Formal wie inhaltlich haben die neutestamentlichen Auferstehungsberichte mit Märchen, Fabeln und dergleichen gar nichts gemeinsam. Hingegen werden zum Teil Sprach- und Gedankenbilder verwendet, die an Mythen erinnern. Was ist überhaupt ein Mythos? Mythen sind entstanden, als es noch keine verstandesmäßig wissenschaftliche Erforschung der Welt gab. Sie stammen also aus sehr früher Zeit. Damals versuchte man, das, was man nicht verstehen konnte, in Symbolen und Göttersagen auszudrücken. Mythen sind symbolischer Ausdruck für ein zwar nicht historisches, aber doch wirkliches, zum Teil jenseitiges Sein. Sie sind also keine total freie Erfindung der Fantasie, sondern sie knüpfen an Eindrücke und Erfahrungen an. So sind etwa unter dem überwältigenden Eindruck der Jahreszeiten oder des Sternenhimmels Natur- und Astralmythen entstanden. Sämtliche Erscheinungen wurden bestimmten Göttern zugeteilt. Man ahnte etwas von der Macht, die hinter religiösen Erfahrungen oder Naturerscheinungen steht, aber man kannte sie nicht wirklich. Es lässt sich Folgendes über Mythen sagen: Mythen sind menschliche Erklärungsversuche für un- oder übergeschichtliche Geschehnisse oder unbegreifliche Naturereignisse. Mythen, besonders Fruchtbarkeitsmythen, schildern Geschehnisse, die sich immer wiederholen, zum Beispiel der Wechsel der Jahreszeiten. Mythen schildern diese Geschehnisse in symbolischer, oft vergottender Sprache. Es geschieht also eine Personalisierung von Unpersönlichem. Der einflussreiche Theologe Rudolf Bultmann behauptete, dass auch die Bibel aus mythischen Quellen gespeist sei. Insbesondere die Engel- und Dämonenvorstellungen, die Wundererzählungen, die Endzeiterwartungen, aber auch die Rede von der stellvertretenden Genugtuung durch den Tod Christi und die Zeugnisberichte von der Auferstehung, bezeichnete Bultmann als mythologisch. In der Schilderung der Geschichte Christi, insbesondere in Philipper 2, Vers 5 bis 11, glaubte er, Motive aus dem iranisch-gnostischen Erlösermythos vom Urmenschen wiederzuerkennen. Dieser Mythos beschreibt, wie ein göttliches Wesen vom Himmel heruntersteigt, um die Menschheit zu erlösen. Bultmanns Folgerung lautete, alle Stellen der Bibel, die an mythische Vorstellungen der urchristlichen Umwelt erinnern, sind zu entmythologisieren. Ihnen komme keine historische Bedeutung zu. So behauptete Bultmann in seinem 1941 gehaltenen und viel diskutierten Vortrag unter dem Titel Neues Testament und Mythologie folgendes: Das Osterereignis als die Auferstehung Christi ist kein historisches Ereignis. Zitat Ende. Viele bibelkritische Theologen sind dieser Ansicht Bultmanns gefolgt. Lässt sich aber die Heilige Schrift, lassen sich insbesondere Kreuz und Auferstehung Jesu Christi mit Mythen in Verbindung bringen? Die Antwort lautet nein. Mythen sind Ausdruck des suchenden religiösen Menschen nach Wahrheit, nach Hintergrunderkenntnis. Die Heilige Schrift hingegen zeigt uns die offenbarte Wahrheit. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Die Frage ist nur, wie das von Gott kommende Offenbarungsgeschehen in menschliche Worte gefasst werden kann. Die menschliche Sprache ist ein unvollkommenes Gefäß. Wie soll aber in einem unvollkommenen Gefäß der vollkommene Gott zur Sprache kommen? Die Schreiber der Bibel können nicht anders, als die göttliche Offenbarung, geleitet vom Heiligen Geist, in menschlichen Worten und Bildern auszudrücken. Nur so ist und wird die Offenbarung verständlich. Diese Bilder können der Form nach an Bilder der Mythen erinnern. Sie sind aber dem Inhalt nach radikal vom Mythos unterschieden. Der Mythos zeigt den Menschen als Fragenden und Spekulierenden. Die Heilige Schrift zeigt Gott als Antwortenden. Deshalb kommt den Berichten der Bibel, auch wenn sie zum Teil formale Ähnlichkeiten mit mythischen Erzählungen haben, historische Wirklichkeit zu. Denn Gott antwortet in der Weltgeschichte. Er ist kein ideenhaftes Götterwesen, das irgendwann einmal vom Himmel herniedersteigt, sondern er wird wirklich und ganz Mensch in seinem Sohn Jesus Christus, als die Zeit erfüllt ist. Im Gegensatz zu allen mythischen Erzählungen wimmelt es in der Bibel geradezu von konkreten Personen, Zeit- und Ortsangaben. Ferner, der Mythos sieht den Erlöser als Symbol für eine allgemeine Wahrheit jenseits aller Geschichte. Der Bibel hingegen geht es um die Botschaft von Jesus Christus, dem gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn. Gott, der in Jesus ganz Mensch geworden ist, wurde für die Jünger konkret erfahrbar und er lässt sich auf der Grundlage ihrer Bezeugung auch heute erfahren. Ein weiteres Gegenargument gegen die Mythostheorie lautet: Tod und Auferstehung Jesu Christi unterbrechen radikal den Kreislauf von Werden und Vergehen, der in den mythischen Gedankenbildern vorherrscht. Nun ist der Tod ein für allemal besiegt. Der, der glaubt, erhält ewiges Leben bei Gott. Nicht endlose Wiederholung des Immergleichen, sondern Einmaligkeit und Neuschöpfung zeichnen das Wirken Gottes aus. Und weiteres Argument, und ich wiederhole nun zum Teil, die Mythen sind Ausdruck einer Religiosität, die aus dem Suchen des Menschen kommt, aber letztlich in den menschlichen Ideen stecken bleibt. Die Botschaft der Bibel hingegen übersteigt alle menschliche Vorstellungskraft. In ihr bricht eine Wirklichkeit in die Welt ein, über die der Mensch von sich aus nicht verfügt. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, heißt es bei Jesaja 64. Die Folge ist, dass viele es nicht glauben können. Denn es gilt nach 1. Korinther 1, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, eine Dummheit denen, die verloren gehen. Aber denen, die selig werden, ist eine Gotteskraft. Nun, selbst die Jünger konnten zunächst nicht verstehen, dass Jesus Christus für die Welt leiden, sterben und auferstehen musste. So wird es uns in Lukas 18 berichtet. Und sogar als sie den Auferstandenen sehen, sind sie zuerst blind und können die Neuartigkeit des Geschehens nicht fassen. Die Kreuzes- und Auferstehungsbotschaft ist somit radikal anders als alles bisher Dagewesene und vielen ein Ärgernis. Gerade deshalb konnten die Jünger allein dadurch, dass ihnen der Auferstandene tatsächlich historisch und leiblich erschienen ist, zum Glauben an ihn finden. Jesus, der von Gott beglaubigt wurde und wirklich lebendig ist, im Gegensatz zu allen anderen Religionsstiftern, die nicht auferstanden sind, Jesus Christus erhebt einen umfassenden und absoluten Anspruch an jeden Menschen. Deshalb konnte die heidnische Umwelt schon zur Zeit der Apostel das Christentum nicht dulden. Die große Offenheit, die man sonst gegenüber neuen Religionen besaß, ließ und lässt sich nicht mit dem Absolutheitsanspruch Jesu vereinbaren. Dass man die Christen zu verfolgen begann, ist ein sicherer Hinweis, dass sie etwas radikal anderes brachten als die geduldeten Mythenreligionen, Totenfeiern und Mysterienkulte. Die Auferstehung Jesu ist also alles andere als ein Mythos. Nun komme ich zu weiteren Argumenten, die immer wieder gegen die Auferstehung vorgebracht werden. Das nächste Argument lautet: Jesus war nur scheintot. Es wird manchmal behauptet, Jesus sei vor Erschöpfung und Blutverlust ohnmächtig, aber nicht tot gewesen. In der Kühle des Grabes sei er wieder zu sich gekommen und dann seinen Anhängern begegnet. Folgende Argumente sprechen jedoch gegen diese Behauptung. Erstens, der Tod Jesu ist das bestbezeugte Ereignis im ganzen Neuen Testament. Es erübrigt sich deshalb, Bibelstellen anzuführen. Zweitens, schon vor der Kreuzigung war Jesus so schwach, dass ein anderer das Kreuz für ihn tragen musste. Das wird in Lukas 23 erzählt. Drittens, am Kreuz stößt Jesus den Todesschrei aus. Das aber hätte er in dieser Lage schwerlich vortäuschen können. Viertens, und das wird in Johannes 19, Vers 34 berichtet, da steht, einer der Kriegsknechte öffnete seine Seite mit seinem Speer und alsbald ging Blut und Wasser heraus. Das ist ein medizinisch eindeutiges Zeichen, dass Jesus tot war, nämlich die eingetretene Blutveränderung. Fünftens, die Soldaten, die sicher schon an vielen Kreuzigungen beteiligt waren, waren so sehr vom Tod Jesu überzeugt, dass sie ihm nicht die Beine brachen. Das tat man sonst, um das Sterben zu beschleunigen und die Todesqualen abzukürzen. Nachzulesen in Johannes 19, Vers 33. Sechstens, die Evangelisten berichten, dass am Abend nach der Kreuzigung Josef von Arimathea zu Pilatus ging, ihn um den Leichnam Jesu bat und daraufhin erst Jesus vom Kreuz abnahm, Markus 15 und andere Stellen. Das deutet darauf hin, dass Jesus nach seinem Todesschrei noch einige Zeit, vielleicht Stunden am Kreuz hing und somit also wirklich tot sein musste. Siebtens, wäre Jesus mit seinem alten, zerschundenen und durch Blutverlust geschwächten Leib aus dem Grab gestiegen, dann hätte ihn wohl niemand als Todesüberwinder und Fürst des Lebens erkannt oder anerkannt. ganz abgesehen von der Frage, wie er den schweren und versiegelten Felsblock des bewachten Grabes hätte bewegen können. Achtens. Also muss der auferstandene Jesus eine neue, verwandelte Leiblichkeit gehabt haben, von der auch immer wieder im Neuen Testament geredet wird. Es ist mehrmals in seinen Erscheinungen davon die Rede, er geht durch Wände, er erscheint und verschwindet vor den Augen der erschrockenen Jünger. Dieser Auferstehungsleib ist mit den Dimensionen unserer Vorstellungswelt nicht fassbar. Etwas ganz Neues ist hier angebrochen, etwas, was Paulus mit stammelnden menschlichen Worten nur andeuten kann. Er schreibt in 1. Korinther 15, es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher oder seelischer Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Mit den bereits genannten Argumenten ist im Grunde auch schon die Behauptung des Islam widerlegt, ein anderer sei an Jesus Stelle gekreuzigt worden und Jesus sei unverwandelt, wie vorher seinen Jüngern begegnet. Zusätzlich zu den eben genannten Argumenten seien gegen diese Ansicht noch die folgenden weiteren angeführt. Die römischen Behörden, die Juden, die Jünger, die Frauen unter dem Kreuz, darunter seine Mutter, sie alle haben Jesus gekannt und gewusst, dass er es ist, der nun am Kreuz hängt. Ferner ist es kaum vorstellbar, dass ein Doppelgänger hätte gefunden werden können, der solche Ähnlichkeit mit Jesus gehabt hätte, dass keiner einen Betrug bemerkt hätte und der dazu noch bereit gewesen wäre, sich für einen anderen qualvoll kreuzigen zu lassen. Von einem eventuellen Zwillingsbruder Jesu ist uns nichts berichtet. Außerdem ist von der Einzigartigkeit Jesu und seiner Geburt her auszuschließen, dass er einen Zwillingsbruder gehabt haben könnte. Auch haben die Jünger die Familie Jesu gekannt und hätten von einem Zwillingsbruder gewusst, falls er existiert hätte. Sie wären auf eine derartige Täuschung nicht hereingefallen. Schließlich gilt, allein der lebendige, auferstandene Christus mit seiner neuen, verwandelten Leiblichkeit konnte den Glauben der Jünger neu erwecken. Dazu werde ich jetzt gleich ausführlicher eingehen. Wir kommen zum nächsten Gegenargument, das gegen die Auferstehung vorgebracht wird von Zweifelnden, nämlich die Jünger haben den Leichnam Jesu gestohlen. Hier geht es um die Frage, warum das Grab Jesu leer war. Dass das Grab leer war, lässt sich nach allen historisch feststellbaren Anzeichen schwerlich bestreiten. Denn erstens, nicht einmal die Gegner Jesu bestreiten es. Sie sehen sich gezwungen, eine Lüge in die Welt zu setzen, um das Leersein des Grabes zu erklären und die Auferstehung Jesu totzuschweigen. Matthäus 28, Verse 11 folgende wird darüber berichtet. Und man vergleiche hiermit die rabbinische Literatur bis auf den heutigen Tag. Zweitens, Frauen werden als erste Zeugen genannt, die das leere Grab sehen, Markus 16 und andere Stellen. Frauen besaßen aber damals vor Gericht kein Zeugenrecht. Ihre Aussagen galten als wertlos. Dass trotzdem Frauen als erste Zeugen genannt werden, spricht für die Echtheit der Berichte über die Entdeckung des leeren Grabes. Drittens, für die Jünger besitzt das leere Grab zunächst keinen Beweiswert für die Auferstehung. Ihre ersten Reaktionen auf die Mitteilungen der Frauen sind Unglaube und Spekulationen. Sie können sich das leere Grab nicht erklären. Erst im Nachhinein, angesichts der Erscheinungen Jesu, wird ihnen seine Bedeutung gewiss. Dies spricht deshalb gegen die Annahme, dass sie das Leersein des Grabes erfunden hätten, um die Auferstehung zu beweisen. Es ist genau umgekehrt. Erst die Wirklichkeit der Auferstehung öffnet ihnen die Augen dafür, warum das Grab leer war. Viertens ist zu bedenken, die Behauptung der Jünger, dass Jesus auferstanden ist, hätte sich in Jerusalem nicht einen Tag halten können, wenn das Grab nicht wirklich leer gewesen wäre. Jeder hätte doch sagen können, seht, er liegt noch drin. Aber es war eben kein Leichnam mehr im Grab zu finden. Damit zerbricht auch sogleich der Einwand, die Hohepriester, Pharisäer oder römischen Behörden hätten den Leichnam Jesu gestohlen. Denn nochmals, als die Jünger behaupteten, Jesus sei auferstanden, hätten jene Gegner Jesu dann auf jeden Fall den Leichnam vorgezeigt und bewiesen, er ist tot. Aber sie hatten den Leichnam nicht. So bleibt zu erörtern, ob die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen haben. Nun, schon die Hohepriester und Pharisäer haben mit dieser Möglichkeit gerechnet und ihr vorgebeugt. Das Grab wurde bewacht und versiegelt. Siehe Matthäus 27, die Verse 62 folgende. Ein Versagen der Wachsoldaten im Dienst, also zum Beispiel Einschlafen, wurde im Römischen Reich meist mit dem Tode bestraft und ist deshalb sehr unwahrscheinlich. Als dann der Leichnam Jesu doch aus dem Grab verschwunden ist, sind die Hohepriester und Ältesten es, die bewusst die Behauptung in die Welt setzen, seine Jünger hätten ihn gestohlen. Sie erkaufen diese Behauptung durch Bestechung der Grabwächter. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag, steht in Matthäus 28, Vers 15 zu lesen. Es ist ferner zu fragen, ob die Jünger, die völlig entmutigt waren, dies getan hätten. Sie hatten an Jesus oder in Jesus den Messias der Herrlichkeit erwartet, der Israel von der römischen Fremdherrschaft befreien sollte. Und dann in ihren Augen diese Schande der Kreuzigung. Nach jüdischem Gesetz galt, verflucht ist, der am Holz hängt. Galater 3, Vers 13 und 5. Mose 21, Vers 23. Die Jünger konnten diesen Schritt Jesu nicht begreifen, da sie immer noch in der jüdischen Tradition standen. Petrus will Jesus davon abhalten, den Leidensweg zu gehen. Er sagt, Herr, das verhüte Gott, das widerfahre dir nur nicht. Matthäus 16, Vers 22. Als Jesus den Weg trotzdem geht, verleugnet ihn Petrus und weint bitterlich, weil er Jesus verleugnet hat und weil nun seine Hoffnungen im Winde zerstäuben. Immer wieder wird in den Evangelien berichtet, dass die Jünger die Voraussagen Jesu über sein Leiden, seine Kreuzigung und seine Auferstehung nicht verstanden. So etwa in Lukas 18, Vers 34 heißt es, die Rede war ihnen verborgen und sie wussten nicht, was das Gesagte war. In den Augen der Jünger musste Jesus völlig gescheitert sein. Bei der Kreuzigung wird kaum noch einer der Jünger erwähnt, so dass sie sich offenbar schon weitgehend von Jesus abgewandt hatten. Jesus hatte es ihnen vorausgesagt, wenn der Hirte geschlagen wird, werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. Matthäus 26, Vers 31. Und diese Jünger hätten doch den Antrieb und die Überzeugung haben sollen, um einen Leichendiebstahl zu begehen und dann Jesus als den Retter zu verkündigen? Nein. Und deshalb musste etwas Besonderes, von außen kommendes vorfallen, um die spektakuläre Veränderung bei den Jüngern herbeizuführen, von der uns das Neue Testament berichtet. Aus einem verzagten Haufen wurden mutige Bekenner, Märtyrer, die weder Gefängnis noch Folter noch Hunger noch Tod scheuten, um weiter zu sagen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Diese Veränderung lässt sich am ehesten durch ein wirkliches Ereignis, eben die Auferstehung, erklären, dadurch am ehesten, aber am wenigsten durch eine bewusste Täuschung. Ferner ist Diebstahl und Betrug mit der Glaubenshaltung der Jünger unvereinbar. Ihnen, die Zeugen der Wahrheit sind, kann unmöglich zugetraut werden, dass sie eine Lüge zur Grundlage ihrer Verkündigung machen. Und schließlich spricht die Tatsache, dass die Grabtücher sorgsam zusammengefaltet im Grab liegen, gegen einen Leichendiebstahl. Johannes 20, Verse 6 folgende. Ein Grabräuber hätte sich wohl kaum die Mühe gemacht, sie so sorgsam zusammenzulegen. Zugegeben, das leere Grab ist Hinweis, aber kein Beweis für die Auferstehung. Es bleibt zweideutig. Dafür aber geben die Erscheinungen des auferstandenen Herrn Jesus Christus weitere zusätzliche Gewissheit. Jesus ist auferstanden. Auch die Erscheinungen Jesu werden hinterfragt. Man spricht von Visionen, Massenhalluzinationen und subjektiven Erfahrungen. Man behauptet, Jesus sei nicht leiblich auferstanden, sondern nur in der Einbildung der Jünger. Der Glaube der Jünger habe die Auferstehung geschaffen, aber nicht eine wirkliche Auferstehung, den Glauben. Der Theologe Rudolf Bultmann meinte, es sei belanglos, ob Jesus konkret, tatsächlich und leiblich auferstanden sei. Bultmann sprach oft von visionären Erlebnissen. Wichtig sei, dass sich die Auferstehung immer weiter fortereigne, bis auf den heutigen Tag. Und zwar immer dort, wo uns das Wort von Kreuz und Auferstehung in der Predigt treffe. Nun, dahinter steht die an sich richtige Beobachtung, dass als historisches Ereignis nur der Glaube der Jünger eindeutig fassbar ist, nicht aber die Auferstehung Jesu als solche. Daraus aber zu folgern, dass deshalb die Auferstehung Jesu nicht historisch sein müsse, ist kurzschlüssig. Die Auferstehung ist nicht historisch beweisbar, aber ohne Auferstehung ist der Glaube der Jünger, der historisch erweisbar ist, unverständlich. Zweites Gegenargument gegen die sogenannte Visionshypothese. Wie schon gezeigt, gab es vor der Auferstehung gar keinen Glauben der Jünger mehr an Jesus. Sie waren wie die Schafe zerstreut. Sogar dann noch, als sie den Auferstandenen sahen, konnten sie es nicht glauben und reagierten zunächst mit Furcht, Zweifel und Blindheit. Nur die Tatsächlichkeit der Auferstehung Jesu konnte ihren Glauben neu wecken und sie zu ihrem missionarischen Eifer und ihrer Opferbereitschaft anspornen. Drittes Gegenargument. Die Auferstehung aller Toten am Ende der Zeiten war für Juden eine gewohnte Vorstellung, aber nicht die Auferstehung eines Einzelnen inmitten der Zeit und dann auch noch mit Heilsanspruch. Es ist schwer einzusehen, dass die Jünger, die vom jüdischen Hintergrund herkamen, sich die Auferstehung Jesu und dann womöglich noch als Wunschtraum eingebildet hätten. Jesus hatte zwar seine Auferstehung angekündigt, aber die Jünger hatten seine Worte nicht verstanden. Lukas 18, Vers 34. Erst der Auferstandene selber kann ihnen klarmachen, was schon im Alten Testament, aber meist nicht beachtet, zum Beispiel in Jesaja 53, über ihn vorausgesagt war. So nachzulesen in Lukas 24, die Verse 25 folgende. Viertes Gegenargument gegen die Visionshypothese. Der Apostel Paulus nennt eine überwältigende Zahl von Zeugen, die den auferstandenen Jesus gesehen haben, in 1. Korinther 15. Es handelt sich um die verschiedensten Arten von Menschen. Normalerweise treten aber nur bei einer bestimmten Art von Menschen Halluzinationen auf. So könnte man es sich unter Umständen bei der gefühlsbetonten Maria Magdalena vorstellen, die zudem noch mit dem Makel ehemaliger Besessenheit behaftet ist. Jesus hatte ja aus ihr 7 böse Geister ausgetrieben. Hingegen ist es schwer denkbar, dass so gefestigte Männer wie die späteren Apostelsäulen Jakobus, Petrus und Johannes Halluzinationen gehabt haben sollten. Noch schwerer denkbar ist, dass sie alle die gleichen Halluzinationen erlebten. Fünftens. Auch eine seelische Kettenreaktion von Visionen ist auszuschließen, was manchmal ja behauptet wird. Denn die Erscheinungen liegen zeitlich auseinander. Sie sind auch nicht an bestimmte Orte oder Stimmungen gebunden, die ja Halluzinationen begünstigen könnten. So begegnet Jesus im Garten, auf der Straße, am See oder auch in einem ganz nüchternen Zimmer seinen Jüngern. Sechstens. Wer an krankhaften Zwangsvorstellungen leidet, erlebt diese immer wieder. Die Erscheinungen Jesu aber hören abrupt nach 40 Tagen auf, als Jesus zum Himmel fährt. Apostelgeschichte 1. Eine Ausnahme bildet Paulus, dem nach 3 Jahren der zum Vater erhöhte Christus begegnet. Aber das lässt sich damit nicht vergleichen. Siebtens. Hätten die Evangelisten auch die Zweifel der Jünger geschildert, wenn die Auferstehung nur Erzeugnis ihres Glaubens gewesen wäre? Ausdrücklich wird mehrmals erwähnt, dass manche Jünger schon bei der Begegnung mit dem Auferstandenen zweifelten, also nicht erst im Nachhinein, wo man ins Nachdenken kommt. Ein Hinweis, dass die Begegnungen mit wachen Sinnen erfolgten. Achtens. Die Evangelisten legen großen Wert auf die Leiblichkeit der Auferstehung Jesu. Es wird geschildert, wie er isst, Brot bricht, sich anfassen lässt und so weiter. Der zweifelnde Thomas darf seine Hände an die Wundmale Jesu legen, Johannes 20. Damit wird jede Behauptung, es handle sich um Einbildung, vollends ad absurdum geführt. Neuntens, ohne die befreiende, lebensschaffende Kraft des wirklich Auferstandenen wäre unser Glaube ein totes, gesetzliches Muss, eine selbst auferlegte Zwangsvorstellung, und wir wären die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden. Aber die Gegenargumente, beziehungsweise die Argumente der Auferstehungsgegner oder Zweifler nehmen kein Ende. Es gibt ein weiteres Argument, das stellt die Frage, warum ist Jesus nur seinen Anhängern erschienen? Wenn er allen erschienen wäre, dann hätten alle an ihn geglaubt. Aber so? Vielleicht haben die Jünger doch alles nur erfunden. So wird argumentiert. Nun, dieser Einwand ist aus mehreren Gründen falsch. Erstens, Jesu Jünger waren großenteils nicht mehr seine Jünger. Sie zweifelten an Jesus. Sogar Petrus hatte Jesus verleugnet. Die Jünger waren in alle Winde zerstreut und gingen zum Teil schon wieder ihren alten Berufen nach. So trifft der auferstandene Jesus Petrus und andere beim Fischen an. Erst und ausschließlich dadurch, dass ihnen der Auferstandene wirklich erscheint, erhalten sie eine neue Beauftragung und werden zu Zeugen des Evangeliums. Zweitens, Jesus erscheint Jakobus, seinem irdischen Bruder, der zu Lebzeiten nicht an ihn geglaubt hatte. Das wird in 1. Korinther 15,7 und Markus 3,21 deutlich. Jesus erscheint Saulus, dem späteren Paulus, der ebenfalls nicht an Jesus geglaubt, sondern die Christen sogar verfolgt hatte. Apostelgeschichte 9. Es sind also keineswegs nur frühere Anhänger, denen Jesus erscheint, sondern Menschen, mit denen er etwas vorhat. Drittens. Es ist natürlich durchaus richtig, dass sich Jesus von wichtigen Ausnahmen abgesehen in erster Linie seinen Anhängern bzw. ehemaligen Anhängern offenbart. Das dürfte seinen Grund darin haben, dass sie als Wegbegleiter des lehrenden und leidenden Jesus in besonderem Maß gewürdigt und befähigt sind, Zeugen Jesu für andere zu sein. So gehören Augenzeugenschaft des Lebens und der Auferstehung Jesu zusammen, um Apostel zu werden. Apostelgeschichte 1. Viertens. Es ist fraglich, ob alle, die Jesus vorher abgelehnt hatten, an ihn geglaubt hätten, wenn er ihnen erschienen wäre. Bei den meisten wäre wohl die Verblendung größer gewesen. Sie haben ja auch schon vorher, trotz seiner Worte, Wundertaten und sogar Totenauferweckungen, nicht an ihn geglaubt. Die Hohepriester und Ältesten sind nicht einmal angesichts des leeren Grabes ins Nachdenken gekommen, sondern hatten nichts Besseres zu tun, als erfundene Behauptungen in die Welt zu setzen. Jeden Gedanken an eine wirkliche Auferstehung verdrängten sie. So muss man annehmen, dass sie Jesus womöglich sogar ein zweites Mal hätten kreuzigen lassen. Solche verstockten Herzen sind keiner Erscheinung wert. Deshalb offenbart sich Jesus nur Auserwählten, die er zu Zeugen bestimmt. Im Psalm 25, Vers 14 heißt es treffend, das Geheimnis Gottes ist für die, die ihn fürchten. Somit steht fest, nicht alle, wahrscheinlich sogar die wenigsten, denen Jesus als Auferstandener begegnet, glaubten an ihn oder glaubten noch an ihn. Aber alle, denen er begegnet, werden durch diese Begegnung zu Glaubenden. Aber es gibt noch einen weiteren Einwand, und der lautet: Warum wird der auferstandene Jesus nicht sofort erkannt? Die Jünger am See Tiberias erkennen Jesus nicht sofort, Johannes 21. Maria hält ihn zunächst für den Gärtner, Johannes 20, Verse 11 folgende. Die Emmaus-Jünger erkennen ihn erst beim Brotbrechen, Lukas 24. Könnte es sich also etwa um Verwechslungen handeln oder um einen Wunschtraum, nämlich den Wunsch, in anderen Jesus wiederzusehen? Nun, auch diese Fragen lassen sich klären. Erstens, der Hauptgrund für das anfängliche Nichterkennen ist wohl, dass Jesus nach seiner Auferstehung einen verwandelten Leib hatte, mit dem er durch Wände gehen, erscheinen und verschwinden konnte. Die Jünger halten ihn deshalb zunächst für einen Geist. In 1. Korinther 15 ist dieser Leib mit stammelnden Worten beschrieben, wir haben es schon gehört. Dennoch ist Jesus schließlich eindeutig erkennbar als der Herr, der sich im Wort offenbart, der Zeichen und Wunder tut und der durch seine Handlungen, wie das Brotbrechen, neue Gemeinschaft stiftet. Er zeigt seine Wundmale und wird daran eindeutig als der zuvor Gekreuzigte und Gestorbene erkannt. Zweitens, keiner hatte wirklich mit einer Auferstehung gerechnet. Die Jünger hatten die betreffenden Ankündigungen Jesu nicht verstanden. Der auferstandene Jesus muss ihnen erst erklären, dass in ihm alttestamentliche Voraussagen erfüllt sind, ehe sie ihn erkennen. Lukas 18 und Lukas 24 kann man das nachlesen. Drittens, die Begegnung am See Tiberias, die in Johannes 21 geschildert wird, erfolgte nachts und in der Dämmerung. Jesus stand am Ufer und konnte von den fischenden Jüngern, die wohl erst auf Rufweite herangerudert waren, nicht sofort erkannt werden. Als sie aber fast am Ufer sind, erkennt der Jünger, den Jesus lieb hatte, als erster den Auferstandenen. Viertens, Maria am Grabe. Man kann vermuten, dass Maria vor Trauer so gebeugt war, dass sie den Mann, der plötzlich bei ihr am Grab stand, nicht anblicken konnte. Vor Tränen konnte sie nicht mehr klar sehen. Auch hatten Frauen zur Zeit Jesu eine gewisse Scheu, mit unbekannten Männern zu reden. Erst als sie den vertrauten Klang ihres Namens aus seinem Munde hört, erkennt sie Jesus. Fünftens, bezüglich der Emmaus-Jünger in Lukas 24 ist zu sagen, Gott selbst verschließt den Jüngern zunächst die Augen. Sie sollen durch das Wort überzeugt werden, ehe sie Jesus auch leiblich erkennen. Lukas 24, Vers 16. Deshalb werden ihnen erst, als Jesus sie anredet oder ein Zeichen tut, die Augen aufgetan. Ohne Wortoffenbarung wären die Erscheinungen ein sprachloses Phänomen und willkürlicher Deutung unterworfen. Durch das Wort aber werden sie zum eindeutigen Ereignis und gleichzeitig zur glaubenweckenden Verkündigung. Schon hier geht also die Tendenz dahin, was in Johannes 20, Vers 29 von Jesus gesagt wird, selig, die nicht sehen und doch glauben. Noch ist Jesus sichtbar, aber der Glaube darf sich nicht daran klammern, sonst ist es kein Glaube. Das gilt bereits für die neutestamentliche Zeit. Den ersten Zeugen aber werden schließlich immer die Augen von Gott geöffnet, sodass sie Jesus erkennen können. Sie sind Augenzeugen und Glaubenszeugen zugleich, unerschütterliche Zeugen für uns, die wir nicht im Schauen stehen. Und nun noch ein weiterer Einwand. Er lautet, es gibt so viele Widersprüche in den Auferstehungsberichten. In der Tat scheint es zumindest auf den ersten Blick so zu sein. Einige Beispiele. Zunächst ist festzustellen, dass jeder Evangelist nur einen Teil der Osterberichte schildert. Sodann berichtet Johannes von einer, Matthäus von zwei, Markus von drei und Lukas von einer ganzen Reihe von Frauen am Grab Jesu. Nach Markus und Matthäus begegnet ihnen ein Engel, nach Lukas sind es zwei. Nach Matthäus und Markus befiehlt Jesus seinen Jüngern, nach Galiläa zurückzukehren, nach Lukas befiehlt er ihnen, in Jerusalem zu bleiben. Handelt es sich hier wirklich um Widersprüche? Und wenn ja, spricht dies gegen die historische Glaubwürdigkeit der Osterberichte? Hierzu ist Folgendes anzumerken. Die Evangelisten verfuhren nicht nach den literarischen Schreibgewohnheiten des 20. oder 21. Jahrhunderts, denen es auf eine möglichst umfassende Vollständigkeit in der Darstellung ankommt. Nein, sie wollen eine glaubwürdige und in sich wahre Bezeugung von Vorgefallenen geben. So steht in Johannes 20, Vers 30 zu lesen, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor den Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Es kommt also nicht in erster Linie auf Vollständigkeit an. Nach antikem und jüdischem Recht galt, durch zweier oder dreier Zeugen Mund soll eine Sache gültig sein. 5. Mose 19, Vers 15. Entsprechend genügte es, zwei oder drei Erscheinungen zu schildern. So wird klar, warum nicht alle Ostererscheinungen bei allen Evangelisten berichtet sind, sondern jeweils nur ein Teil. Die Evangelien widersprechen sich nicht, sondern sie ergänzen einander. Aber wie kommt es zu den unterschiedlichen Personen-, Orts- und Zeitangaben innerhalb einzelner Berichte zwischen den verschiedenen Evangelien? Der Theologe Carsten Bürgener zeigt in seinem Buch »Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten« an vielen Beispielen, dass aufgrund der uns heute schwer verständlichen Denkgewohnheiten der Evangelisten Unvollständigkeit ein allgemeines Kennzeichen ihrer Berichterstattung ist. Bürgener spricht von einer Methode der fehlenden Personenangaben. Das heißt, Personen, auf die es dem einzelnen Berichterstatter nicht ankommt, bleiben unerwähnt. So genügt es zum Beispiel Johannes, nur von Maria Magdalena zu berichten, die der Auferstandene anspricht. Johannes legt ja auch sonst in seinem ganzen Evangelium sehr viel Wert auf Worte und Reden Jesu. Bürgener spricht weiter von einer Methode der fehlenden Zeit- und Ortsangaben. Dies bedeutet, ich zitiere aus Bürgener, dass man überall da, wo im Neuen Testament eine neue Begebenheit erzählt wird, ohne dass dabei ein direkter zeitlicher Anschluss an das bisher Erzählte deutlich gemacht wird, dass man überall da mit einem unbestimmten, mehr oder weniger langen Zeitraum zwischen den Begebenheiten rechnen muss. Zitat Ende. Daraus folgt zugleich die Möglichkeit eines plötzlichen Ortswechsels, ohne dass dies in den Evangelien ausdrücklich erwähnt ist. Anhand dieser Hypothese lassen sich zum Beispiel die Erscheinungen des Auferstandenen in Galiläa und Jerusalem zeitlich hintereinander ordnen, und es muss kein Widerspruch mehr zwischen ihnen gesehen werden. Auch zum Beispiel zwischen Lukas 24, Vers 49 und 50 muss ein zeitlicher Zwischenraum liegen. Denn Jesus ist ja nach dem eigenen weiteren Bericht des Lukas in Apostelgeschichte 1 nicht sofort nach der Ostermontagsbegegnung in den Himmel aufgefahren. Bürgener spricht weiter von der Methode der kollektiven Ausdrucksweise. Der auferstandene Jesus begegnet 11 oder 10 Aposteln, da Judas nicht mehr lebte und Thomas zeitweise abwesend war. Dennoch ist in 1. Korinther 15, Vers 5, Johannes 20 und anderen Stellen von den 12 die Rede, denen Jesus begegnet ist. Es handelt sich hierbei um eine festgeprägte Wendung, eine kollektive Ausdrucksweise, zumal 12 eine heilige Vollzahl ist. Trotzdem bleiben Unterschiede in den Evangelien, vor allem in den Handlungsabläufen einzelner Ereignisse. Hier muss man aber bedenken, dass die Berichterstatter kein Protokollbuch mit sich führten, worin alles im Einzelnen hätte festgehalten werden können. Die Erlebnisse wurden ja zunächst von denen, die direkt beteiligt waren, also etwa den Frauen am Grabe, überliefert und erst später unter Leitung des Heiligen Geistes von den Evangelisten niedergeschrieben. Man lese hierzu zum Beispiel Lukas 1, die Verse 1 folgende. Berücksichtigt man diesen Tatbestand, dann staunt man über das hohe Maß an innerer Übereinstimmung. Zudem sind Unterschiede, die trotz allem bleiben, gerade ein Beweis für Glaubwürdigkeit. Eine Zensurbehörde hätte die Unterschiede ja einebnen können. Dass man dies nicht getan hat, spricht für die Ehrfurcht vor der überlieferten Tradition und damit gerade für die Echtheit der dargestellten Ereignisse. Ein zusätzliches Argument für die Glaubwürdigkeit der Berichte ist, dass in den Evangelien auch Zeugen genannt werden, die keine oder keine große Autorität besaßen, zum Beispiel zwei völlig unbekannte Jünger in Lukas 24 in der Emmausgeschichte oder damals juristisch völlig unbedeutende Frauen am leeren Grab, die von den Aposteln ja auch zunächst gar nicht ernst genommen werden. Dass diese trotzdem genannt sind, bezeugt, dass sich die Evangelisten um die Darstellung des möglichst genauen Ablaufs der Ereignisse bemüht haben. Nun komme ich zum Ende. Sicherlich sind nun nicht alle Fragen beantwortet, auch nicht alle Antworten, die möglich sind, konnten hier wiedergegeben werden. Aber ich hoffe doch, gezeigt zu haben, es lassen sich durchaus Argumente für die Auferstehung Jesu Christi von den Toten finden. Die wichtigsten Argumente seien noch einmal kurz zusammengefasst. Erstens, das leere Grab. Dass das Grab leer war, ist ziemlich eindeutig nachweisbar. Der Leichnam Jesu war nicht mehr aufzufinden. Er wäre sonst mit Sicherheit von den Behörden zur Widerlegung der Osterverkündigung der Jünger vorgezeigt worden. Die Auferstehung selber ist damit aber nicht bewiesen. Es kommt ja aber noch einiges hinzu, nämlich zweitens die Erscheinungen des Auferstandenen und seine Selbstoffenbarungen in Wort- und Zeichenhandlungen sind vielfach und konkret im Neuen Testament bezeugt. Paulus nennt über 500 Augenzeugen, bei denen man damals zum Teil sogar noch nachfragen konnte. Hinzu kommt drittens die Veränderung der Jünger. Diese ist nur durch ein umwälzendes Erlebnis erklärbar. Die Jünger wurden von einem verzagten Haufen zu standhaften und mutigen Bekennern. Sie scheuten weder Hunger noch Verfolgung, noch Gefängnis noch Tod, um das, was sie erlebt hatten, zu bezeugen. Dieses Erlebnis ist nach ihrem einmütigen Bekenntnis die Auferstehung Jesu Christi. Und nun kommt noch ein weiteres Argument, auf das ich bisher kaum eingegangen bin. Als viertes die alttestamentlichen Prophezeiungen. Alttestamentliche Prophezeiungen, die sich auf die heilschaffende Auferstehung eines Einzelnen beziehen, werden erst im Licht von Jesu Auferstehung verständlich. Auch die Jünger verstehen diese Schriftstellen erst, als der auferstandene Jesus sie ihnen auslegt. Lukas 24, Verse 13 folgende. Wichtige Stellen sind die folgenden. Psalm 16, Vers 10 heißt es, »Du wirst mich nicht dem Tode überlassen«, und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Ferner der ganze Psalm 22, das Gebet Jesu am Kreuz, besonders der Vers 22, wo es heißt, Hilf mir aus dem Rachen des Löwen, du hast mich erhört. Dann Jesaja 53, besonders die Verse 10 und 11. Da heißt es, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Damit verdichten sich die Hinweise, dass die Auferstehung Jesu tatsächlich konkret und leiblich stattgefunden hat. Aber ein letztgültiger Beweis im streng mathematisch-naturwissenschaftlichen Sinne der Neuzeit ist damit nicht gegeben. Jetzt sehen wir durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin, schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 13. Nun, darauf kommt es an, dass wir von Gott erkannt werden. Erkannt werden heißt in der Bibel immer auch Gemeinschaft haben. Durch Kreuz und Auferstehung Jesu Christi hat Gott die zerbrochene Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch geheilt und neue Gemeinschaft ermöglicht. Wenn wir von Gott erkannt worden sind und in der Gemeinschaft mit ihm stehen, dann werden wir auch Gott erkennen. Dann werden wir erkennen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Dann werden wir erkennen, dass er auferstanden ist und uns vorangeht ins neue Leben. Anselm von Canterbury sagte ungefähr Folgendes: Ich glaube, deshalb werde ich erkennen. Wie viele Menschen sind schon den Weg des Glaubens gegangen und haben die Kraft des lebendigen Christus erfahren? Selbstsüchtige konnten ihren Nächsten plötzlich lieben. Alkoholiker und Drogenabhängige wurden von ihrer Sucht frei. Zerrüttete Familien fanden wieder zusammen. Menschen mit dunkler Vergangenheit bereuten ihre Schuld und wurden fröhliche und rechtschaffene Kinder Gottes. Wenn es einen Beweis dafür geben soll, dass Jesus wirklich lebt und durch die Kraft des Heiligen Geistes bei uns ist, dann ist dies der beste Beweis. Vielleicht, liebe Hörerin, lieber Hörer, tun Sie sich schwer, diesen Weg des Glaubens an Jesus zu beschreiten. Aber Sie dürfen wissen, große Freude erwartet jeden, der ihn geht. Nicht nur die Freude, dass wir ewig leben, denn ein ewiges Leben ohne Jesus Christus wäre ewige Verdammnis. Nein, es ist die Freude darüber, dass wir durch den Glauben an Jesus schon hier und jetzt erlöst und geborgen sind. Für Christen hat die Ewigkeit schon begonnen, denn sie kennen schon in dieser Welt erfülltes Leben. Und dieses Leben geht weiter. Durch Jesu Wunden geheilt, dürfen wir in der ewigen Herrlichkeit Gott den Vater schauen und in seiner Welt wohnen, von der uns am Ende der Bibel mit folgenden gewaltigen Worten berichtet wird: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.